Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Episode. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich habe Lust, du auch?
Auf jeden Fall, totale Lust. Und was haben wir heute vor? Wir beschäftigen uns heute mal wieder mit euren Fragen und den Antworten vom Jens. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen was dazu tun. Aber vielen Dank erstmal an euch da draußen. Es sind unwahrscheinlich viele Fragen gekommen und es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir mal wieder so eine Folge machen. Denn es ist ganz, ganz viel und wir mussten ein bisschen sortieren und seht uns nach, dass wir nicht immer alles beantworten können. Aber es ist ganz, ganz viel bekommen und sehr viel Positives, Jens. Ich meine, wir haben vorher schon mal drüber gesprochen. Ich habe dir ein paar Sachen aufgeschrieben und ich sag einfach mal Dankeschön an euch da draußen. Denn ihr habt uns wirklich coole Rückmeldungen gegeben zu unseren Podcasts. Und ein, zwei Sachen zitiere ich einfach mal. Erstmal ein großes Dankeschön an euch für eure wirklich sehr informativen Podcast. Der strotzt nur so vor fundiertem Wissen und interessanten Gästen. Hoffe, es geht noch ewig so weiter. Ihr wollt ja schließlich 120 Jahre alt werden. Also es ist sehr schön. Vielen, vielen Dank an euch da draußen für solche Kommentare. Das spornt uns an und ja, und gibt uns Motivation, auf jeden Fall weiterzumachen. Und wir sind ja erst bei Folge 91 heute. Von daher werden auf jeden Fall noch ein paar kommen. Noch ein Zitat von euch. Großartig. Danke für die Aufarbeitung und zur Verfügungstellung der Zahlen. Da ging es halt um unsere letzten beiden Folgen zu Covid, die zeitnah jetzt gewesen sind oder in der Vergangenheit gewesen sind. Vielen Dank auch dafür. Super, super nette Rückmeldungen. Wie gesagt,
ja, da kann man vielleicht auch dazu sagen, dass wir da am Thema dranbleiben, auch wenn es jetzt schon 5 Jahre her ist, ne, seit dem Ausbruch, ist es trotzdem nicht abgeschlossen, das Thema.
Genau, und man muss ja auch sagen, wir kriegen auch kritische Rückmeldungen. Wir haben auch Rückmeldungen bekommen, ja, also nicht schon wieder Covid, mag der ein oder andere sagen. Aber das Thema ist uns einfach zu wichtig, weil da nichts aufgearbeitet wird von der Regierung, von der Politik. Und wie man in den letzten Folgen da sehen konnte, wenn sich Wissenschaftler mal wirklich dran machen und schauen, was ist wirklich dran an den Zahlen, wo kommen die her, was ist da eigentlich gelaufen in der Vergangenheit? Und solche Themen, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört mal rein, die sind zum Teil unglaublich, was da an Zahlen, was die Kollegen da aufgedeckt haben. Und deshalb.
Ja, und es geht ja auch gar nicht um Covid, sondern ja, es geht darum, genau, um die Wahrheit. Es geht um die Annäherung an die Wahrheit, denn das ist ja in der Natur der Wissenschaft, dass man sich versucht, den Wahrheiten anzunähern. Und niemand hat die Wahrheit gepachtet. Wir haben das vor 5 Jahren erlebt, dass das sehr, sehr, wie soll ich sagen, absolutistisch behandelt wurde, das Thema. Ja, das ist so und das ist in Stein gemeißelt. Und wie wir jetzt natürlich sehen, so im Laufe der Jahre danach, dass eben vieles überhaupt nicht in Stein gemeißelt ist. Die Zuhörer, die vielleicht den einen oder anderen kennen, der auch vielleicht eine Nebenwirkung hat, die ist ja laut unserem vielleicht auch zukünftigen Gesundheitsminister nie gegeben hat und auch nie geben wird. Und lassen wir genau das Thema für heute.
Ja, nicht ganz einen Satz. Und genau deshalb bleiben wir halt dran, auch wenn ihr da mal kritisch Rückmeldungen gebt. Das ist völlig in Ordnung. Aber aus dem Grund bleiben wir da dran, weil das sind Themen, die uns halt beschäftigen und die wollen wir auch gerne dann aufklären oder so weit wie möglich zur Aufklärung beitragen. Natürlich nicht immer, ne? Natürlich nicht immer, aber wir werden zu dem Thema bei gegebener Zeit nochmal die ein oder andere Folge bringen. So, dann gehen wir aber mal rein. Wie gesagt, wir haben viele Themen bekommen, bunt gemischt, in vielen, vielen Facetten und zu vielen Themen. Und wir haben das zusammengestellt und dann gehen wir direkt mal rein. Und zwar von der Anne kam eine Frage zu unseren 2 interessanten Podcasts zu Cholesterin. Jens, da steigen wir direkt mal ein. Und die Anne schreibt, sie hat sich ihre Blutwerte mal checken lassen und halt mit unseren Angaben halt verglichen, was wir in dem Podcast so an Normen da auch berichtet haben. Und jetzt fragt sie, ob sie sich Sorgen machen muss. Sie hat ein Gesamtcholesterin von 165, ein HDL von 93 und ein LDL von 77 und die Triglyceride von 55. Und sie schreibt noch dazu, sie hat vorher, am Tag vorher, als sie das halt testen lassen, einen 10 Kilometer Trainingslauf in 42,15 gelaufen. Also, es ist schon sehr ambitioniert, würde ich sagen. Sie hat also Vollgas gegeben, hat sie gesagt. Also, ja, Respekt. Und sie trainiert sehr ambitioniert, ist 52 Jahre alt, Nichtraucherin und auch Nichttrinkerin. Und sie fragt, ob die Werte besorgniserregend sind. Was sagst du dazu?
Tja, besorgniserregend sind vielleicht andere Themen, aber nicht die Cholesterinwerte. Also alles gut. Man kann jetzt nicht unbedingt behaupten, umso niedriger, desto besser. Ja, das wäre jetzt auch falsch gesagt. Aber es ist eben so, dass bei Athleten, gerade bei Ausdauerathleten oder eben auch bei Menschen, die sich insgesamt sehr, sehr viel bewegen, das sehen wir dann bei Naturvölkern, wenn wir zum Beispiel die Gesamtcholesterin von Pygmäen uns anschauen. Die sind mal untersucht worden, die liegen ungefähr bei 100. Also es geht durchaus noch weit, weit runter. Wenn man jetzt eine Bypass-Operation hinter sich hat, ja, versucht man natürlich kardiologisch das Cholesterin so niedrig wie möglich zu bekommen. Aber wir müssen ja auch bedenken, Cholesterin wird ja auch gebraucht. Ne? Cholesterin ist ein Baumaterial, es wird für alle Zellwände gebraucht und für Hormonaufbau und so weiter. Also es ist eine ganz wichtige Grundsubstanz. Und deswegen können wir natürlich auch nicht voll darauf verzichten. Aber es ist nun mal so, dass eben das LDL dazu neigt, unter bestimmten Milieubedingungen eben mehr in die Gefäße hineingezogen zu werden. Und das HDL neigt eben mehr dazu, dieses oxidierte LDL da auch wieder rauszuholen. Also wie diese Staubsaugerfunktion, die wir in einem Podcast, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber schon mal genauer erklärt haben. Und von daher ist es natürlich schon gut, dass man Gesamtcholesterin einigermaßen im Lot hat. Wir haben ja auch da in dieser Cholesterinfolge, vielleicht springt ihr, liebe Hörer, noch mal ein paar Episoden zurück. Ich glaube, das ist eine unserer erfolgreichsten Episoden überhaupt. Und
Wir verlinken die nochmal. Also ich schreibe nochmal in die
ja.
Shownotes rein, welche Folge das ist.
Und da habe ich eine Studie gezeigt aus Korea von 14 Millionen Koreanern. Und da konnte man sehen, dass der Cholesterinwert bei Gesunden, dass der mit zunehmendem Alter immer etwas höher wird. Und dass das Risiko eines kardiovaskulären Events geht sehr stark runter bei leichter Anhebung des Cholesterinwertes. Ja, und das ist ja eigentlich auch logisch, weil wir wissen ja auch aus der Ernährungswissenschaft, dass wir mit zunehmendem Alter auch etwas mehr Eiweiß konsumieren sollten, ja, weil wir brauchen einfach diese Grundsubstanz. Und mit zunehmendem Alter steigt eben auch so ein bisschen diese Entzündungslage, diese Entzündungssituation im Körper, sodass eben immer dann, wenn Gewebe neu gebildet werden muss, auch mehr dieser Grundmaterialien wie Eiweiße, wie Cholesterine und so weiter auch gebraucht werden. Und wie wir in der Cholesterin-Episode ja auch dargelegt haben, ist Cholesterin ja eine ganz neutrale Substanz, die erstmal eine Transportsubstanz ist, also Material zu den Körperzellen hinbringt. Dann nennen wir es LDL und dann wieder recycelt oder zurückbringt zur Leber, dann nennen wir es eben HDL. Und dafür hat die Labormedizin eben bestimmte Mittelwerte gezogen, ja, also so Werte durch eine Gesellschaft. Das heißt nicht, dass das unbedingt gesunde Werte sein müssen, aber es sind erstmal Mittelwerte, Gesamtcholesterin. Da haben wir eine ziemlich breite Spanne von 175 bis 240 Cholesterin, je nach Altersstufe ist das etwas unterschiedlich klassifiziert. Das LDL sollte kleiner als 116 sein, das HDL größer als 40. Und die Triglyceride unter 150. Hier vielleicht auch nochmal eine Angabe von einem Naturvolk. Pygmäen hatte ich schon erwähnt, die Zimanen im bolivianischen Urwald, die haben Cholesterinwerte gesamt von 100 bis 120, also extrem niedrig. Keine kardiovaskulären Erkrankungen, auch nicht im hohen Alter, also keine Anzeichen von Arteriosklerose oder irgendein Infarkt-Risikoanfälligkeit nicht zu erkennen. Also sind das schon mal Werte, an denen man sich orientieren kann. Und wenn man sich die Ernährung von diesen Naturvölkern anschaut, zum Beispiel bei den Zimanen, die essen tonnenweise Kohlenhydrate. Jetzt sagen wir ja, Kohlenhydrate low carb ein bisschen runter, vielleicht Fette ein bisschen hoch, ja, so Richtung Ketogen. Das ist ja auch gerade ein Trend, der da durch die Social Medias geht. Und ja, dieses Volk isst tonnenweise Kohlenhydrate. Aber dann muss man sich eben genau anschauen, was sind das für Kohlenhydrate? Das sind eben sehr hohe Faserstoffanteile, sehr hohe Ballaststoffanteile. Und wir wissen das auch von vegan oder vegetarisch lebenden Völkern, die auch sehr niedrige Cholesterinwerte haben.
Ja, vielen Dank, Jens. Anne, wir hoffen, dass wir dir damit auf jeden Fall deine Frage beantwortet haben und deine Werte, mach dir darüber keine Sorgen, die sind eigentlich sehr, sehr gut.
Ja,
Und
vielleicht noch ein Abschlusssatz
ja,
dazu.
klar.
Wenn man das genau beurteilen möchte, auch da nochmal der Hinweis auf unsere Episoden dazu. Aber dann sollte man sich auch genauer ApoA, ApoB und Lipoprotein A anschauen. Na, dann kann man noch stärker differenzieren und noch genauer beurteilen, ob da jetzt ein Risiko vorliegt oder nicht. Ich will das jetzt nicht vertiefen, was die einzelnen Parameter sind, weil wir haben das schon in der entsprechenden Episode genauer dargelegt.
Genau, einfach nochmal reinhören. Anne, auf jeden Fall, ich bin davon überzeugt, die Frage ist ausreichend beantwortet und auf jeden Fall noch toi, toi, toi bei deinen Läufen 42, 15. Super. Gut, dann haben wir eine Nachricht von der Steffi bekommen. Sie fragt, ob wir mal eine Folge zu Neurodermitis machen können. Sie hat einen Sohn, der ist betroffen und sie hat im Internet ist irgendwie so ein Dschungel an Informationen und sie ist irgendwie ein bisschen verzweifelt. Ja, was sollen wir da sagen, Jens? Das nehmen wir auf unsere Liste, können aber nicht versprechen, dass wir das irgendwie zeitnah machen. Wir müssen das natürlich auch ein bisschen vorbereiten.
Ja, aber ich habe häufiger Neurodermitis auch in der Beratung. Also ist jetzt für mich kein neues Thema. Wenn man sich ursächlich damit beschäftigt, wo kommt es denn dann her? Dann sollte man zwei Dinge hier ins Feld führen. Das eine ist eben die epigenetische Entwicklung im Mutterleib. Ja, also wie kommen wir dann entsprechend auf die Welt? Das ist jetzt, also der Geburtsakt sozusagen ist sehr, sehr wichtig, weil wir da natürlich die entsprechenden Schleimhäute und so weiter, die wir brauchen als Schutzfunktion für unser fehlendes Immunsystem, wenn wir so den ersten Tag auf dem Planeten sind. Aber noch wichtiger ist eigentlich die Situation in den 9 Monaten im Mutterleib. Hier spielt sich eben auch sehr, sehr viel ab auf epigenetischer Ebene. Und wenn sozusagen das Kind auf eine entzündliche Situation schon vorbereitet wird und dann im Geburtsakt auch die entsprechenden Schutzfaktoren nicht mit auf den Weg bekommen, dann kann natürlich auch die Haut vor allen Dingen natürlich sehr schnell darunter leiden, denn die Haut ist nun mal die größte Immunbarriere, die wir haben. Ja, und insbesondere gerade in den ersten Tagen, wenn wir noch sehr anfällig sind, wenn wir noch keine richtigen Schleimhäute bekommen wir ja durch die Mutter, durch die Vaginalschleimhaut mit auf den Weg, hoffentlich. Ja, wenn wir auf natürliche Art und Weise auf diesem Planeten aufschlagen. Aber das geht halt manchmal auch schief, ne? Wenn man einen Kaiserschnittgeburt hat oder es andere Komplikationen gegeben hat, dann hat das eben nicht stattgefunden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn man sich ursächlich damit beschäftigt, ist das Thema Umweltfaktoren. Und die stehen eigentlich ziemlich im Mittelpunkt bei dem Thema Neurodermitis. Umweltfaktoren, da kann man jetzt die Dinge nennen, die mit denen wir unmittelbar belastet oder unmittelbar belastet sind oder konfrontiert sind. Das sind dann zum Beispiel bestimmte Cremes, das könnten Substanzen sein, die an der Haut sind, denken wir an Schmuck und so weiter. Nickelallergie kennen wir in der Umweltmedizin, so als Beispiel dafür. Aber, und das spielt auch eine große Rolle, das sind eben diese vielen Feinstaubpartikel, die wir heute um uns herum haben, gerade in den Großstädten, gerade an viel befahrenen Straßen. Da spielt natürlich vor allen Dingen die Lunge und das Lungenmikrobiom und die Schleimhaut in der Lunge eine große Rolle, aber natürlich auch die Haut. Ja, die Haut ist im Prinzip die gleiche Barriere wie der Darm, wie der Nasenrachenraum auch. Entsprechend ist die Ausstattung ähnlich, ja, wenn man sich so die immunologische Ausstattung genau anschaut. Also der Aufbau ist ziemlich ähnlich. Und wenn es jetzt hier zu Programmierfehlern gekommen ist in dem Mutterleib oder vielleicht mehrere Sachen zusammenkommen, ja, dass wir exponiert sind durch unterschiedlichste Umwelteinflüsse. Ich habe den Feinstaub erwähnt, aber das könnten auch noch viele andere Substanzen sein, ja, Chemikalien im Haushalt etc. Dann müsste man all diese Dinge mal auf den Prüfstand stellen, ja. Weil wenn wir eine Kortisonsalbe drüber laufen lassen und wir sehen, die Entzündung geht zurück, dann wissen wir, wir haben es hier mit einer massiven Entzündung zu tun. Eine Entzündung entsteht immer nur dann, wenn es eine Notwendigkeit gibt. Ja, eine Notwendigkeit gibt es immer nur dann, wenn etwas in oder an den Körper eindringen möchte und durchläuft sozusagen unsere First Line of Defense, also unsere erste Abwehrlinie. Dann reagiert sozusagen das Immunsystem dahinter und muss dann eben mit Entzündung und mit verschiedenen Reaktionen, zum Beispiel Histamin, um mal ein Beispiel zu nennen, Histamin kennen viele aus dem Darm, aber Histamin ist auch in der Haut. Ja, und entsprechend reagieren unsere Immunzellen, bestimmte Immunzellen, dann eben mit der Ausschüttung von toxischen Substanzen oder, wie soll ich sagen, Substanzen, die dafür sorgen, dass eben diese Eindringlinge geschädigt werden, wenn es jetzt Bakterien oder Viren sind, oder eben Giftstoffe ausgeleitet werden können. Und das kann Entzündungen in der Haut verursachen, also größere Flächen auch bedingen. Und darüber sollte man dann in dem Fall nachdenken. Also unterm Strich eine Destabilisierung der Hautbarriere.
Dankeschön, Jens, dafür. Steffi, ich hoffe, die Frage ist ein bisschen beantwortet, aber du hast ja gefragt, ob wir mal eine ganze Folge dazu machen. Ich hatte es gerade schon
Machen wir.
gesagt, nehmen wir auf die Liste, steht bei uns drauf. Wie gesagt, dauert halt nur ein bisschen, weil wir es vernünftig dann ja auch vorbereiten.
Ein Satz noch dazu. Ich habe da noch mal ganz kurz geschaut vorhin. Und interessante Statistik, dass die Arztbesuche mit Neurodermitis um 12% ansteigen pro 10 Mikrogramm. Mit Partikeln, mit Feinstaubpartikeln von einer Größe von 2,5 PM nennt man das. Das ist diese Partikelgröße. Also praktisch ganz, ganz kleine, feine Substanzen, die auch Schleimhäute durchdringen können.
Okay, danke noch für die Ergänzung. Wir nehmen das auf die Liste. Dann, der Steven schreibt uns, das ist auch ganz, ganz gut. Ich lese es auch noch mal kurz vor, finde ich super. Zunächst einmal ein Riesenkompliment für euren Podcast. Ihr gebt euch immer super viel Mühe und die Themen und Infos sind einfach spitze. Also auch noch mal danke, an dich, Steven, dafür. Und du hast aber auch noch eine Frage. Der Steven hat sich mit dem Thema Testosteron ein bisschen auseinandergesetzt und sich damit beschäftigt und fragt, ob wir da mal ein bisschen drauf eingehen können. Er schreibt nämlich, ich bekomme in letzter Zeit vermehrt, eher aus dem amerikanischen Raum, mit, dass sich Männer ab einem gewissen Alter Testosteron geben lassen, oftmals auch in Verbindung mit Muskelaufbau, Fitness oder Figurzielen etc. Und da fragt er, ob das ein aufkommender Trend ist und ob man ab einem gewissen Alter das mal testen lassen sollte und auch gegebenenfalls dann Testosteron supplementieren sollte. Und gibt es da auch Risiken? So, jetzt Jens, was ist dazu zu
Ja, das
sagen?
waren jetzt eine ganze Menge Fragen.
Genau, die hat er auch alle hier gestellt, ist noch eine dabei, die kommt gleich.
Ja, stell mal die erste, dann gehen wir auf alle Fragen ein.
Ja, genau. ob dass man, dass Männer in Verbindung mit Muskelaufbau, Fitness und auch Figurzielen, ob das ein aufkommender Trend ist, dort Testosteron zu geben oder zu testen oder sich dann darauf testen zu lassen.
Ja, auf jeden Fall ist es so, dass wir mit zunehmendem Alter immer weniger Testosteron produzieren, dass Sportler mehr Testosteron haben, insbesondere Kraftsportler. Ich hatte gerade eine Beratung mit einem sehr hohen Testosteronspiegel. Jemand, der 6-mal in der Woche Kraftsport macht, da bleibt das nicht aus. Klar, wir brauchen ja Testosteron eben auch zum Wachstum, ja, das ist ein Wachstumshormon, was dafür sorgt, dass Muskulatur wächst, Knochenaufbau, Bindegewebe und so weiter. Also schon sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben die Frauen das natürlich auch. Ja, auch Frauen haben Testosteron, allerdings natürlich logischerweise nicht in der Menge, weil Testosteron und Östrogen hängen ja ganz eng zusammen. Und die Umwandlung von Testosteron zu Östrogen, nicht andersrum, aber diese Umwandlung braucht ein Enzym. Das Enzym kann durch unterschiedlichste Einflüsse blockiert werden. Das Enzym kennen vor allem die Brustkrebspatienten, nämlich Aromatase. Deswegen gibt es auch Aromatase-Hemmer, Medikamente, die im Prinzip diese Aromatase blockieren, wodurch dann weniger Testosteron als Vorläuferhormon in Östrogen umgewandelt werden kann. Ja, und also auf der einen Seite gibt es da eine geschlechtsspezifische Komponente. Ne? Bei Frauen muss dann eben mehr Testosteron in Estradiol umgewandelt werden und bei Männern muss es da logischerweise stoppen. So, und irgendwann sind die Hoden nicht mehr so aktiv, dass sie dann noch ausreichend Testosteron produzieren. Allerdings, wenn man jetzt auch mit hohem Alter noch Krafttraining oder Intervallsport macht, auch dann kann man seine Testosteronwerte durchaus hochhalten. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, ja, wenn es in Richtung Longevity geht, wenn es um Erhaltung von Muskulatur, Knochensubstanz etc. geht. Denn wir müssen ja bedenken, das haben wir auch schon in einer der Episoden gesagt, dass im Knochen auch die Stammzellen produziert werden. Und wenn wir hier unsere Insulinproduktion, unsere Testosteronproduktion, wenn wir diese Dinge verlieren, dann verlieren wir auch sehr viel Vitalität. Bei Männern sieht man das dann gerne, dass Männer auch so ins Depressive abgleiten, depressive Verstimmungen bekommen. Und das ist eigentlich auch immer ein deutliches Zeichen, gerade wenn die Männer dann so Anfang 60 sind, dass sich hier der Hormonhaushalt stark verändert. Auch dadurch impliziert, dass eben die Fettmasse steigt und die Muskelmasse sich reduziert. Und da muss man was gegen tun. Deswegen muss man mit zunehmendem Alter eigentlich mehr tun als in den jungen Jahren. Ja, und es ist genau umgekehrt bei uns, dass wir sukzessiv natürlich immer weniger tun. Und das schlägt auch auf das Konto des Testosterons. Und wenn der Testosteronwert sinkt, dann sinkt auch nicht nur die Muskelmasse, sondern die Knochenmasse, die Libido geht runter, die Konzentrationsfähigkeit geht runter. Manche Menschen bekommen auch sowas wie Brain Fog. Das trifft dann auch auf Frauen zu, die niedrige Testosteronwerte haben, zum Beispiel in den Wechseljahren. Und nach den Wechseljahren wird Testosteron dann ja nur noch im Fettgewebe und in der Nebenniere bei den Frauen produziert. Und dann geht das natürlich auch ein Stück weit in den Keller. Und das führt natürlich auch dazu, dass du eben dann diese Umwandlung auch nicht mehr hast. Ja, also Hormone stehen ja in einer Hormonkaskade. Das heißt, es müssen immer wieder Mutterhormone gebildet werden, die dann sich differenzieren, je nach Notwendigkeit. Und wenn man eben einen sedentary Lifestyle hat und sehr viel sitzt und sich wenig bewegt, und wenig Muskulatur belastet, dann kommt das eben dabei heraus, dass das Hormonsystem sich darauf anpasst.
Ja, vielen Dank.
Ja, aber du hattest noch eine Frage, ne? Das ging in die
Genau, da,
Risiken.
danke. Es geht einmal um die Risiken und ob man das auch supplementieren sollte. Also gegebenenfalls supplementieren in höherem Alter und ob es dann bei der Supplementierung Risiken gibt, wenn ich wahrscheinlich zu viel oder zu wenig nehme.
Ja, da kann man natürlich aus der Hormonersatztherapie der Frauen relativ viel lernen, weil diese Hormonersatztherapie wurde ja sehr lange nur mit synthetischen Hormonen praktiziert. Und da haben wir dann natürlich schon in großen Studien auch alarmierende Zahlen gesehen. Sprich, in großen Kohortenstudien 25% mehr Herzinfarktrate, Brustkrebsrate gestiegen und so weiter. Also das war dann schon alarmierend. Was aber bei natürlichen, bei naturidentischen Hormonen nicht auftritt. Beim Testosteron, ich wäre damit vorsichtig. Ja, ich würde, klar, ein Arzt, wenn der jetzt einen Depressiven vor sich hat und der hat einen Testosteronwert, der in Richtung unendlich, minus unendlich geht, dann macht das natürlich schon mal Sinn, den aus dem Keller rauszuholen. Ja. Aber wenn man das dann immer wieder tun muss, weil der Testosteronwert immer alle paar Monate immer wieder massiv abstürzt, dann muss man sich Gedanken machen und dann kann das durchaus in Risiken gehen. Also ich würde es nicht supplementieren. Ich würde es immer versuchen aufzuhalten, diesen natürlichen Abschwung von Testosteron über Krafttraining. Ja, das müssen wir einfach kapieren, dass wir mit zunehmendem Alter mehr Krafttraining brauchen, auch wenn wir vielleicht kein Fitnessstudio-Gänger sind und lieber auf dem Fahrrad sitzen. Aber wir brauchen eben diese dreidimensionale Arbeit. Ja, die hast du beim Laufen, aber du hast sie beim Radfahren nicht. Ja, Stabilisation, Stabilisationsarbeit, dreidimensionale Muskelketten, die trainiert werden. Und dafür braucht man ja nicht unbedingt ein Fitnessstudio. Das kann man zu Hause machen. Ich habe hier direkt vor meiner Nase ist mein Kniebeugenständer draußen auf der Terrasse. Ich habe meine Hanteln, die ich dann bei gutem Wetter rausnehme und dann macht man hier ein schönes kleines Workout. 30 Minuten in der Mittagspause, man hat mal ein bisschen gearbeitet am Schreibtisch, steht auf, macht ein Workout, isst was und arbeitet ein bisschen weiter.
Oder vielleicht auch,
No excuses.
genau, no excuses. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch in vielen Wäldern oder in vielen Parks, gibt es ja auch so Fitness-Areas,
Ja.
wo man da hingehen kann. Die sind halt auch sehr verbreitet mittlerweile. Und da kann man auch was tun. Da sind auch alle Geräte. Kann man auch eine halbe Stunde, wie du sagst, einfach ein Workout machen.
Ja,
Ist
mache ich sehr häufig.
super,
Ja.
ja.
Ich
Ja,
wohne jetzt hier
klar,
in der
ich
Nähe
auch.
vom Stadion, da kann man am Stadion rumlaufen und dann auf der anderen Seite vom Stadion ist direkt so ein Trainingsparcours und da macht man dann seine 4, 5 Übungen und dann läuft man halt weiter und
Ja,
wunderbar.
kombiniert direkt
Ja.
noch ein Ausdauertraining mit einem kleinen Krafttraining ist perfekt.
Also ich kenne hier im Kölner Westen vier Anlagen inzwischen. Also auch da keine Ausreden, ne?
Genau, keine Ausreden. Und selbst in kleineren Städten oder in kleineren Gemeinden kann man auch Krafttraining im Wald machen. Man kann Kniebeugen zu Hause machen. Man kann leichte Liegestützen auf dem Boden machen. Da braucht man halt auch keine Geräte für. Das sind halt so Sachen, wo man wirklich kein Equipment für braucht. Ja, danke schön dafür, Steven. Auch danke für dich, an dich für die Frage. Ich denke, wir, die ist ausreichend beantwortet.
Ja, also Risiken, sind schon da. Insbesondere dann, wenn man mit synthetischen Hormonen arbeitet. Von daher wäre ich da relativ vorsichtig mit Eigentherapie und Eigensupplementierung. Also hier auf jeden Fall einen Fachmann oder eine Fachfrau dazuziehen, bevor man irgendwie anfängt, hormonartige Substanzen zu supplementieren. Ne?
Ja, mit Liegestützen könnt ihr allerdings alleine anfangen. Also das ist gar kein
Das
Problem.
ist nebenwirkungsfrei.
Nebenwirkungsfrei. Gut.
Das würde ich auch in jeder Talkshow sagen, Axel.
Ja, ist so. Ist auf jeden Fall. Ja, klar.
Das stimmt allerdings auch nicht ganz. Also, wenn man zu häufig Kniebeugen machen, dann kann natürlich der Rücken auch mal schmerzen und das Knie oder na, man kann auch zu viel Liegestütze machen und dann hat man plötzlich Schulterprobleme. Das geht auch.
Das ist richtig, aber da ist es ja meistens so, dass der Körper auch einem eine gute Rückmeldung gibt, ob es zu viel oder auch mal zu wenig ist. Du hast es ja sogar in unserem letzten Podcast mal erwähnt, du machst keine Trainingspläne mehr, aber eine Frau hat dich angerufen, sie hat dann Kniebeugen gemacht und dann taten ihr die Beine weh und dann hat sie gefragt, ob es Muskelkater sein könnte. So gibt der Körper einem ja die Rückmeldung und dann macht man halt ein, 2 Tage Pause. Und steigert dann langsam und
Genau.
so kommt man da
Use
rein.
it or lose it.
So sieht's aus. So, dann geht's weiter. Die Charlotte schreibt, sie hat unseren Podcast zu den Süßstoffen und zu Zucker gehört. Und wir hatten ja auch von einer Störung der Darmflora da gesprochen, wenn zu viel Süßstoffe oder auch zu viel Zucker aufgenommen wird. Und sie fragt, ist die Störung der Darmflora durch Süßstoffe denn auch reversibel?
Ja, sehr gute Frage. Ich würde mal behaupten, ja, weil das Mikrobiom sich natürlich immer aufbaut. Das ist ja sehr dynamisch. Es ist eine dynamische Gemeinschaft von Bakterien, die sich jeden Tag, jede Minute, nach jeder Mahlzeit immer ein Stück weit verändert. Von daher ist sie auch ein Stück weit reversibel. Aber es stellt sich immer die Frage, wie sich diese Mikrobengemeinschaft eben entsprechend zusammensetzt. Ja, auch da wissen wir nicht in allen Details Bescheid. Also von daher können wir hier mutmaßen, ich würde mal mutmaßen, dass die synthetischen Zusatzstoffe oder Süßstoffe gehören ja auch zu synthetischen, lebensmitteltechnologisch hergestellten Zusatzstoffen, dass die schon unser Mikrobiom stark verändern und möglicherweise eben nicht wieder komplett in dieses Milieu zurück sich entwickeln, wenn man eben damit aufhört. Das kann ich jetzt wissenschaftlich nicht darlegen, weil ich das noch nie studiert habe. Aber wir wissen ja von vielen Süßstoffen, dass sich das Mikrobiom verändert, was wir vielleicht nicht wissen, in welcher Zeit sich es dann wieder zum Beispiel regeneriert, wenn wir damit aufhören.
Ja, Charlotte, ich hoffe, wir haben dir damit die Frage beantwortet. In dem Zusammenhang haben wir aber noch eine zweite Frage bekommen, auch bei den Süßstoffen. Die Folge war die Folge 75, ich habe es rausgeschrieben, Nutzen und Risiken unter die Lupe genommen. Und da ist die Frage von der Steffi, gibt es auch Untersuchungen über Zuckeraustauschstoffe wie Erythrit? Ob es da auch Untersuchungen zu gibt? Jens, weißt du da
Ja, die gibt
was?
es natürlich, logischerweise. Gibt es zu allen Untersuchungen oder zu fast allem. Erstmal wird Erythrit, das ist nicht für alle Zuckeralkohole so, aber bei Erythrit ist das so, wird der Großteil aufgenommen. Also 90% etwa von Erythrit wird im Dünndarm aufgenommen. Das bedeutet, Erythrit wird aufgenommen, wird aber auch kaum verstoffwechselt, wird praktisch unverstoffwechselt wieder ausgeschieden. Und 10% bleiben letztendlich übrig und die landen dann letztendlich im Dickdarm, da wo unser Mikrobiom in der Hauptsache sitzt. Und da kann es dann natürlich zu Veränderungen im Mikrobiom kommen, zu Fermentationsprozessen kommen und so weiter. Beim Erythrit ist es aber scheinbar so, dass eben die relativ resistent ist gegenüber Fermentationsprozessen der Dickdarmbakterien, was bei zum Beispiel Maltitol nicht der Fall ist. Ne? Maltitol wird komplett abgebaut, Erythrit wird von den Dickdarmbakterien nicht groß angefasst. Ja? Also da passiert nicht allzu viel. Inwieweit jetzt zum Beispiel dann aus Erythrit andere Substanzen gebildet werden können, wie zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren, da gibt es Studien, die das jetzt andeuten. Ja, die das im Mausmodell andeutungsweise gezeigt haben. Aber im Prinzip wissen wir das heute noch nicht ganz genau. Ja, also unterm Strich kann man sagen, Erythrit ist gesundheitswissenschaftlich oder ernährungswissenschaftlich eher neutral. Es ist ein Süßstoff, der eigentlich keine größeren Schäden macht, der auch keine großen Einflüsse auf die Insulinwirkung und so weiter hat, wird also praktisch aufgenommen und wieder ausgeschieden, verändert unser Mikrobiom 99% wahrscheinlich nicht und ja, sorgt eben auch nicht dafür, dass unser Mikrobiom in Unordnung kommt und dann sich vielleicht sowas wie eine SIBO oder ähnliches ausbildet, also eine Small Intestine Bacterial Overgrowth, also eine Veränderung des Dünndarms oder eben starke Fermentationsprozesse im Dickdarm. Und wenn man hohe Dosen davon nimmt, ja, auch bei Erythrit ist die Laxationsschwelle sehr, sehr hoch. Das heißt, man kann ungefähr bis zu 100 Gramm davon aufnehmen und hat immer noch keinen Durchfall. Ja, ob das jetzt sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber das ist ja das, was man in Studien dann auch testet. Ja? Wie weit kann man gehen und hat das jetzt eine toxische Wirkung oder hat das eine gesundheitsstörende Wirkung in irgendeiner Art und Weise?
Okay.
Also ich glaube, wir können unterm Strich sagen, Erythrit ist ja, eine Alternative, die man nutzen kann. Ist jetzt nutritiv nicht wahnsinnig wertvoll, aber wenn jemand etwas Süßgeschmack braucht, dann kann das helfen. Wenn es die anderen Süßträger, wie zum Beispiel Haushaltszucker, Saccharose und so weiter, dadurch mehr einschränkt, dann ist das natürlich sinnvoll.
Gut, vielen Dank, Steffi. Das haben wir dir auch beantwortet. Vielen Dank für deine Frage. Ja, der Tim, kommen wir zum Tim. Tim, du hast uns geschrieben. Danke nochmal. Du hast gesagt, dass wir so einen super Podcast machen mit fundiertem Wissen. Und wir hatten mal in einer Folge darüber gesprochen, dass man seine Gesundheit selber in die Hand nehmen sollte. Und du möchtest halt gerne präventiv deine Gesundheit in die Hand nehmen und fragst jetzt, ob du bei deinem Hausarzt ein großes Blutbild machen kannst. Und Jens, jetzt kommt die Frage, welche Werte müssen denn wirklich untersucht werden, wenn man da ein großes Blutbild sich machen lässt? Und wo liegt es bei diesen Werten dann das Optimum?
Ja, das ist jetzt eine Frage der Definition. Also wenn man jetzt die schulmedizinische Definition eines großen Blutbildes nimmt, dann hat man da das kleine Blutbild plus eben die Blutzellen im Differentialblutbild. Das heißt, man hat dann eben auch die Immunzellen noch dazu. Aber das zeigt uns natürlich nicht so wahnsinnig viel präventivmedizinisch an. Ja, also wenn man das jetzt im Akutstadium macht, um jetzt zum Beispiel eine akute Entzündung oder so zu diagnostizieren, dann macht das ja Sinn. Wenn es jetzt in präventive Fragestellungen geht, da muss man sich natürlich genau überlegen, was möchtest du denn eigentlich für Werte und Daten haben? Ja, in welche Richtung soll das gehen? Richtung Entzündungswerte, Herz-Kreislauf-Werte, schaut man sich die Hormone an, Schilddrüse, also da gibt es ja wahnsinnig viele Themen. Es gibt über 8000 Blutparameter, also das muss man dann entsprechend eingrenzen, weil sonst hat man da ein paar Monatsgehälter beim Labor abgegeben und das macht ja auch keinen Sinn. Ich hatte vorhin so einen Fall tatsächlich, da wollte jemand eben präventivmedizinisch einiges wissen und dann habe ich das eingegrenzt auf bestimmte Themen und dann haben wir das analysiert und ja, statt 2.500 Euro hat er dann eben nur 400 € Labor bezahlt, was immer noch relativ viel ist. Ja, also man muss dann schon die Frage genauer stellen, in welche Richtung soll das gehen?
Tim, dazu, wenn du da noch mal nähere Fragen hast, dann schau einfach mal, wo du das eingrenzen möchtest oder in welche Parameter du das eingrenzen möchtest und dass man dann noch mal eher da reingeht.
Ja, aber der Tim hat auch noch geschrieben, dass wir ins gleiche Horn blasen wie andere, die er kennt.
Ja.
Wie zum Beispiel Edubli oder Dr. Spitzbart. Dazu wollte ich noch einen Satz sagen.
Gerne, ja klar.
Ja, es ist ja klar, wenn man sich in der Literatur auskennt, wenn man die Literatur studiert und wenn man nicht Schwurbler ist und nicht absichtlich Unwahrheiten verbreiten möchte, dann kann man ja zu gar keinem anderen Ergebnis kommen. Natürlich kann man sich wissenschaftlich immer streiten, ja, und es gibt unterschiedliche Ansätze und natürlich auch nicht die Wahrheit, ja, weil die Forschung läuft ja auch immer weiter. Aber wenn du in bestimmten Fachgebieten unterwegs bist und du hast dort eine Evidenzlage, die einfach nicht mehr wegzudiskutieren ist, ja, dann ist alles andere Schwurblerei. Ja?
Ist so, ja.
Und umso mehr und so tiefer man sich da auskennt, umso mehr nimmt man natürlich auch wahr um sich herum in seinem Umfeld, in den entsprechenden TV-Kanälen und so weiter und wundert sich eigentlich die ganze Zeit immer nur, weil dort eben, ich sag mal, politisch indoktriniert bestimmte Themen immer wieder aufpoppen, ja, wo der wissenschaftlich orientierte oder versierte Fachmann oder Fachfrau denn eben manchmal die Nase rümpft oder den Kopf schüttelt, ja.
Ja, auf jeden Fall. Der Tim schreibt aber auch noch, ob wir noch mal ein Thema oder eine Episode zum Thema Sonnencreme machen können. Das würde ihn auch
Sehr gute
gerade
Idee.
interessieren und das ist wirklich eine gute Idee. Da habe ich mich auch zum Beispiel schon ein bisschen mit beschäftigt und das machen wir auf jeden
Ja,
Fall.
das
Kommt.
kannst du ganz oben auf die Liste setzen, weil wir sind ja jetzt Richtung Mai, Juni. Die Sonne
Ja,
steht langsam
dann.
wieder steiler und wir gehen wieder raus. Und das ist vielleicht gerade jetzt am Anfang so, Mai, wenn wenn wir noch so käsebleiche Haut haben und dann in die erste Sonne rausgehen, ist das vielleicht ein ganz gutes Thema. Ja,
Ja,
passt.
passt. Danke, Tim. Wir nehmen es auf die Liste und machen das entsprechend nach oben. Dann geht es mal weiter. So, was haben wir hier noch? Unsere Episode zur Diabetes-Pandemie. Dann kommt eine Frage von der Birgit. Sie bedankt sich erstmal für die Aufklärung. Ja, Birgit, sehr gerne. Und sie hat gesagt, wie kann ich den HOMA-Beta-Wert bei folgenden Parametern messen? Insulin 4,8, Glucose 6,1, HbA1c 5,5 und HOMA-Index 1,3. Und sie sagt, trotz gutem HOMA-Index könnte doch hier eine mangelhafte Insulinproduktion vorliegen, oder? Fragezeichen. Jens, was ist dazu zu sagen?
Also ich weiß nicht ganz genau, was sie mit einem HOMA-Beta-Wert meint, was sie darunter versteht. Also wir kennen den HOMA-Index. Ja, den kennen wir. Das ist das nüchtern Insulin mal das nüchtern Glucose geteilt durch 22,5. Das ist der HOMA-Index. Und dann können wir davon eben ableiten, ob wir eine Insulinresistenz haben oder nicht. Eine Insulinresistenz liegt vorab größer 4,65 oder größer 3,6, wenn man den Body Mass Index dazu zählt und der Body Mass Index größer 27,5 ist. Auch dann können wir von einer Insulinresistenz mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, ich glaube 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit ausgehen. Und der HbA1c ist natürlich ein Langzeitblutzuckerwert. Ja, wunderbar. Den können wir natürlich auch messen, gerade bei Prädiabetes. Macht ja auch Sinn. Der liegt jetzt bei 5,5, natürlich ideal im idealen Bereich. Ja, also da gibt es jetzt keine größeren Diskussionen. Das ist super. Das kann man so stehen lassen. Allerdings sind die Veränderungen ja minimal, also 5, wenn es in Richtung 6,0 oder auch über 6,0 geht, dann steigt auch die Risikowahrscheinlichkeit, vor allen Dingen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auch schon deutlich an. Ja? Und Diabetiker haben dann üblicherweise über 6,5 Richtung 7 und drüber und das ist dann schon wirklich bedenklich. Aber 5,5 haben wir alle, weil wir haben ja alle einen Blutzucker. Ja, wir können ja unseren Blutzucker nicht auf Null runterschrauben. Der liegt ja immer über 60, manchmal nachts vielleicht ein bisschen drunter sogar noch, aber normalerweise tagsüber haben wir Werte zwischen 70 bis 85 nüchtern, manche auch über 100, das ist dann nicht so gut. Ja, dann sollte man sich schon mal Gedanken machen, wenn er häufiger über 100 nüchtern liegt und dann ist der basale Blutzuckerwert einfach im Mittel deutlich zu hoch.
Und der HOMA-Index, also wenn, wie sie das hier schreibt, die Birgit, der sie liegt bei 1,3, der ist ja auch eigentlich optimal. Von daher, Birgit, brauchst du dir da, glaube ich, erstmal so, wie wir das beurteilen können, keine Gedanken zu machen. Vielen Dank für deine Frage. Ich denke, wir haben die auch gut beantwortet. So, dann kommt noch eine Sache, da können wir mal kurz drüber sprechen. Die Lea schreibt uns, sie hat unsere Folge zur Grippewelle gehört, wie man seinen Immunschutz effektiv aufbauen kann. Und sie berichtet einfach, dass selbst Teneriffa keine Garantie für eine gute Vitamin D-Werte im Winter bietet. Sie war bei schönstem Wetter 4 Wochen über die Feiertage dort, ohne jeglichen Sonnenschutz, in der Mittagszeit auch nur mit Sport-BH und ihr Wert hat sich deutlich reduziert.
Ja, verwunderlich. Das sollte eigentlich nicht sein. Da muss man jetzt drüber nachdenken, woran das liegen könnte. Also ich erinnere mich an einen Fall. Ein Referentenkollege von mir, der Vater Afrikaner ist, also so ein dunkelhäutiger Typ, der dann mal zu seinen Wurzeln gezogen ist für mehrere Monate, also ist mal in das Land seines Vaters gezogen und hat da mal eine Weile gelebt. Und ich habe ihm damals gesagt, mach doch mal Folgendes, messe doch mal vorher deinen Vitamin D-Wert und dann messen wir noch mal, wenn du zurückkommst. Der war da, glaube ich, 4 oder 6 Monate. Das haben wir dann auch gemacht. Er hatte hier dann Werte von, ich glaube, es war ungefähr so um 30 Nanogramm. Und dann fuhr er diese 4, 5 Monate nach Ghana und kam wieder und hat wieder gemessen und hatte immer noch nur 30. So, und auch da waren wir ziemlich verwundert, wie das sein kann. Ich habe dann mal einen Vitamin-D-Forscher gefragt, den ich zufällig gerade irgendwie zu packen hatte. Und der sagte mir dann, hast du dir mal angeschaut, wie viel Smog in den Großstädten Afrikas ist?
Kommt die
So,
Sonne gar nicht durch.
das war damals für mich eine neue Information. Bin ich damals überhaupt nicht drauf gekommen, dass das eine Rolle spielt. Aber klar, wenn du natürlich so eine riesen Dunstglocke über der Stadt hast, dann kommt die UVB-Strahlung, die notwendig ist für die Vitamin-D-Produktion, gar nicht mehr so richtig durch. Und dann hast du selbst in den Großstädten Afrikas am Äquator hast du teilweise eben Vitamin-D-Mangel. Das trifft ja jetzt auf Teneriffa nicht zu, ja, weil da gibt es ja jetzt keine Mega-Industrie und da hängt auch keine Feinstaubwolke drüber. Von daher, das wundert mich jetzt ein bisschen. Müsste man mal länger drüber nachdenken. Kann ich jetzt ad hoc nicht genau sagen.
Okay, also Lea, Job, müssen wir drüber nachdenken und dann auch mal, ja, vielleicht lässt es noch mal testen oder noch, guckst noch mal hin, wie es vorher wirklich war. Also vorher-nachher-Test ist, wie Jens gerade gesagt hat, ist immer auch wichtig, um dann eine Veränderung sehen zu können. Aber gut. Ja, danke schön trotzdem für deine Frage. Und dann gibt es hier noch eine Frage. Und zwar Folge 76, da hatten wir über die Knochenmasse gesprochen, was die Knochenmasse auch mit der Lebenserwartung zu tun hat. Und da fragt die Julia jetzt, bei Ketose wird sehr wenig Insulin produziert. Welchen Einfluss hat das dann auf die Knochen und auf weitere Funktionen?
Ja, das ist eine ziemlich gute Frage.
Ja, das ist die erste Frage, erster Teil der Frage. Gleich kommt noch der zweite Teil.
Da habe ich eine Weile drüber nachgedacht. Wenn du jetzt na naturgemäß denkst, ja, dann hat der Mensch ja eigentlich nie 12 Monate Ketosephasen gehabt. Es gab immer Phasen, wo mehr insulinstimulierende Ernährung oder Nahrungsmittel da waren. Dann gab es wieder Phasen, da waren weniger Nahrungsmittel da, die den Insulinstoffwechsel irgendwie flankiert haben. Und deshalb halte ich das persönlich auch für keine gute Idee, wenn man 12 Monate im Jahr Keto lebt, weil vielleicht muss man dazu sagen, wir haben ja nicht nur dann eine Insulinausschüttung, wenn wir eine Mahlzeit konsumieren, sondern wir haben natürlich auch immer so eine oszillierende basale Insulinproduktion. Das heißt, so ganz kleine Mengen werden immer produziert, ja. Oszillieren bedeutet mal mehr, mal weniger. Denn Insulin ist ja so vital und so wichtig, dass wir das eigentlich permanent brauchen. Ja, weil wir brauchen ständig wieder Regeneration von Speichern, von Energiespeichern, aber eben auch von anabolen Prozessen am Knochen, in der Muskulatur und so weiter. Und dafür wird überall Insulin gebraucht. So, von daher können wir auf Insulin nicht verzichten. Und wenn man jetzt dauerhaft in der Ketose lebt, könnte man möglicherweise auf die Idee kommen, dass das gerade mit zunehmendem Alter dann auch noch mehr auf das Konto Knochenabbau, Muskelabbau und so weiter einzahlt. Also vielleicht auf Dauer keine so schlaue Idee, nur ausschließlich Keto zu leben. Ich denke, da macht der Wechsel auch die Gesundheit.
Denke ich auch. Und das beantwortet fast auch schon die zweite Frage, die sie stellt, die Julia. Wie sieht das aus bei Ketose nach den Wechseljahren, bei Normalgewicht, bei Nichtraucher und kein Alkohol? Ja, beantwortet ja auch fast schon die Frage, dass halt nur eine ketogene Ernährung nicht das Mittel der Wahl sein sollte, auch nach den Wechseljahren nicht.
Mir hat mal ein schlauer Professor zu uns gesagt, Life is all about energy. Und wir haben im Körper natürlich einige Körperzellen, die auch dringend auf Glucose angewiesen sind. Das heißt, kleine Mengen müssen wir immer produzieren. Dazu gehört auch ein Teil des zentralen Nervensystems. Und wenn jetzt der Bedarf an Energie steigt im Körper, weil wir zum Beispiel Entzündungen haben oder weil wir Alterung haben oder weil wir Stress haben, ja, wenn wir also psychoemotionalen Stress haben, steigt der Bedarf an Glukose im Körper an. Und dann ist es vielleicht auch nicht so eine wahnsinnig schlaue Idee, jetzt zwanghaft auf Keto und auf 90% Fett zu leben. Also dann auch dem Körper hier und da auch mal eine Kohlenhydratquelle zu geben. Und das sehen wir auch im Sport. Sportler, die extrem sich belasten, Intervallsportler oder Kraftsportler, was auch immer, die sehr viel Energie verbrauchen, die komplett kohlenhydratfrei zu ernähren. Das kann man vielleicht noch im Ultramarathonlauf oder im Ultra-Ausdauerbereich vielleicht noch unterschreiben, aber im Intervallsport kann man das schon nicht mehr machen. Ja? Also immer dann, wenn der Energiebedarf pro Zeitfaktor steigt, dann braucht man auch andere Energiequellen.
Auf jeden Fall. Gut, also
Vielleicht auch
da.
da nochmal einen abschließenden Satz, weil das vielleicht an der Stelle auch gar nicht unwichtig ist. Wir neigen ja immer zu Extremen, schwarz oder weiß. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Und wenn wir uns die Natur anschauen, dann gibt es nicht die eine Wahrheit. Da gibt es Winter, da gibt es Sommer, da gibt es Herbst und da gibt es Frühling. Und je nachdem liefert uns die Natur andere Lebensmittel, andere Nahrungsmittel, andere Zusammensetzungen in der Makronährstoffzusammensetzung und auch in der Mikronährstoffzusammensetzung. Von daher ist ja der Wechsel auch immer mal wichtig. Und dieses Zwanghafte an einem Ernährungsregime sich festzukrallen, das halte ich für gesundheitswissenschaftlich bedenklich.
Danke für die Antwort, danke auch für die Frage, Julia. Und vielleicht nochmal ein Hinweis auf unsere letzte Folge, wo wir das neue Buch von Jens besprochen haben. Da ging es halt ja auch um verschiedene Ernährungsformen. Und einfach vielleicht auch nochmal reinlesen. Da gibt es, ich hatte es beim vorigen Mal schon gesagt, unwahrscheinlich viele Tipps. Ist sehr toll geschrieben und da kann man sich auch dann ein bisschen reinfühlen und wird dann auch so vom Gedanken halt einfach nur mal so ein bisschen open-minded, nicht nur eine Ernährungsform und auch nicht nur irgendwelchen Trends hinterherlaufen, sondern unsere Ernährung, die wir schon in unserem Körper, in unseren Genen seit 2,5 Millionen Jahren tragen, da einfach mal ein bisschen hinschauen. Gut, dann, was haben wir hier noch? Ja, die Süßstoffe hatten wir eben
Wir
schon.
sind durch, ne?
Wir sind durch. Ja, also vielen Dank an euch da draußen für eure Fragen, die ihr uns stellt. Ich denke, wir haben die gut beantwortet. Nein, ich denke nicht nur, ich weiß, dass wir sie gut beantwortet haben. Der Jens hat sie super beantwortet.
Wir
Vielen
haben sie
Dank, Jens.
sensationell beantwortet, würde jetzt Herr
Sensationell.
Trump sagen, ja, sensationell. Wir waren wieder
Sensationell.
super.
Super. Genau. Ihr seid auch super da draußen. Vielen Dank. Macht weiter, stellt weiter eure Fragen. Wir sammeln das und wir bereiten es dann auf. Und dann kommt auch wieder mal eine Folge mit euren Fragen und unseren Antworten. Vielen, vielen Dank. Und wie immer, dann sagen wir Tschüss und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen empfehlt uns weiter an Freunde, Bekannte, Verwandte. Das macht sehr viel Spaß, hier für euch den Podcast aufzubereiten. Wie gesagt, empfehlt uns weiter und dann werden wir auch immer weiter, oder wir machen halt natürlich auch weiter und werden immer schöne Themen für euch raussuchen. Und vor allen Dingen, bleibt gesund, bis zum nächsten Montag. Macht's gut, tschüss.
Bye-bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.